Ja, habt ihr heute Morgen schon etwas geschmeckt? Wahrscheinlich die Nutella, das Brot oder was auch immer man dazu isst. Die letzte Wochen begleitet mich so ein Gedanke aus dem Psalmen und wir würden gerne mal heute Morgen drüber nachdenken. Und da heißt es im Psalm 34, Vers 9, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Meistens, wenn es um Schmecken geht, dann geht es meistens um Dinge, die wir so in unseren Mund schieben, wo unsere Geschmacksknospen anregt. Wir wollen schmecken. Wie machen wir das mit dem Herrn? Wie machen wir mit Gott? Wir machen das mit Gott. Kann man Gott schmecken? Kann man Gott in den Mund schieben, damit wir mal schmecken, wie er ist? In unserer Zeit, in der wir leben, wo wir Überfluss haben, da bekommt der Gaumen eine besondere Bedeutung. Ne? Wir dürfen das kaufen, wir dürfen das in den Mund stecken, was uns schmeckt. Das ist nicht überall so. In den meisten Teilen dieser Welt isst man das, was man bekommt, ob es schmeckt oder nicht. Und wir leben hier in einem Land, wo wir einfach mal kosten dürfen. Und wenn uns etwas nicht schmeckt, dann nehmen wir das nicht mehr in den Mund. Aber wie können wir die Freundlichkeit, wie es hier heißt in diesem Vers, kosten, schmecken, die Freundlichkeit des Herrn? Und offensichtlich ist es ja hier in diesem Text, dass der Autor dieses Psalms, David, ein Bild benutzt oder eine Metapher, um etwas deutlich zu machen. Also wir müssen das hier in einem übertragenen Sinn verstehen, nicht im wörtlichen Sinn. Wir stecken Gott und Gottes Eigenschaften nicht in den Mund, um es zu schmecken. Diesen Psalm dichtete David, als er eine ganz besondere Erfahrung mit seinem Gott gemacht hatte. Es war ein offensichtliches Eingreifen Gottes in sein Leben. Und es war nämlich so die Situation, dass er von dem König Saul geflohen ist, der ihn verfolgt hatte aus Eifersucht. Und David suchte unauffällig Hilfe und Schutz bei einem benachbarten feindlichen König. Und die Hofbeamten dieses Königs erkannten David und wussten und merkten, das ist der Mann, der eigentlich schon als König in Israel eingesetzt war, entlarvten ihn. Und als er das merkte, bekam David es mit der Angst zu tun. Und er stellte sich wahnsinnig. Darauf lässt ihn der König dann gehen, weil er solche Leute bei sich nicht gebrauchen konnte. Und David beschreibt diese Situation als ein besonderes Eingreifen Gottes, die Rettung Gottes von diesem König. Es war die Freundlichkeit Gottes, die Nähe Gottes, die er dann beschreibt und erlebt hatte. Psalm 34, wo er diese Worte dann benutzt, ich lese sie nochmal vor, Vers 2. Jahwe, ich will dich preisen alle Zeit. Immer sei sein Lob in meinem Mund. Aus tiefster Seele lobe ich Jahwe. Die Mutlosen hören es und freuen sich. Erhebt Jahwe mit mir. Lasst uns gemeinsam ihn ehren. Ich suche Jahwe und er hat mich erhört. Hat mich von meinen Ängsten befreit. Wer auf ihn blickt, wird strahlen. Sein Vertrauen wird niemals enttäuscht. Der Hilflose rief und Jahwe hörte und hat ihn gerettet aus seiner Not. Wer Jahwe fürchtet und ehrt, den umgibt sein schützender Engel und befreit ihn. So beschreibt David hier seine Rettung von diesem König. So hat David Gottes Eigenschaften in seinem Leben geschmeckt. Und für mich stellt sich die Frage, mit der ich mich immer wieder beschäftigt habe in der letzten Zeit, wie und auf welche Weise können wir Gott und Gottes Eigenschaften heute noch erfahren und erleben? Wie können wir es schmecken? Wir können in ein Restaurant gehen. Wir können den besten Platz im Restaurant aussuchen, die Speisekarte fast auswendig lernen, immer wieder das durchgucken. Wir können uns die Gedanken über die Gerichte machen, die es da gibt. Wir können sie analysieren, darüber diskutieren. Wir können den Koch loben, Das Ambiente und alles, was wir so erleben, wir können Verbesserungsvorschläge machen, wie man dann diesem Restaurant etwas besser gestalten könnte. Aber am Ende nützt das alles nichts, wenn wir das Gericht, das da angeboten wird, nicht zu uns nehmen können, es schmecken können. Und manchmal habe ich den Eindruck, es ist so in unserem Christenleben. Wir wissen viel über Jesus, wir wissen viel über Gott. Wir lernen Bibelverse auswendig, wir hören jeden Sonntag die Predigt und manchmal sogar noch mehr. Aber erleben wir Gott in unserem Leben? Schmecken wir ihn wirklich in unserem Leben? Manchmal entsteht der Eindruck, das Christenleben besteht größtenteils aus Lehren und Lernen. So wie mit der Speisekarte, man lernt sie fast auswendig. Der Glaube an Jesus Christus ist so ein bisschen Kopfsache. Es ist eine Theorie in unserem Leben. Es sind Denksysteme, die wir in unserem Kopf haben. Es sind Überzeugungen, Glaubensbekenntnisse, die wir haben. Und vielleicht fällt es uns auch einfacher, diese Dinge mit Gott im Kopf zu bewegen, als tatsächlich ihn in unserem Leben zu erleben. Erleben, wie Gott tatsächlich eingreift in dein Leben. Oft erlebt man das so, dann geht es einem geistlich nicht so gut. Und wie reagieren wir oft? Nicht alle vielleicht. Wir suchen einen Bibelvers für ihn. Wir sagen ihm, was er in seinem Leben besser machen sollte, anders machen sollte, damit es ihm nicht mehr so dreckig geht, nicht, geistlich nicht so schwierig ist. Wie erlebt er damit Jesus in seinem Leben? Aber es gibt auch andere Menschen, die versuchen einfach Gott durch übernatürliche Erfahrungen, nach denen man sehnt, irgendwie zu erleben. Sie wollen Gott fühlen in ihrem Leben. Sie wollen irgendwie im Körper etwas spüren, dass Gott da ist. Es soll irgendwie eine Gänsehaut entstehen, wenn Gott wirkt. Oder sie wollen ein helles Licht sehen, eine Stimme hören aus dem Nichts oder irgendwie was ganz Besonderes, Außernatürliches erleben in ihrem Leben. Und Gott kann natürlich außernatürlich wirken in deinem Leben, kann irgendwie eingreifen in deinem Leben, wie er es sonst nicht tut vielleicht. Gott ist nichts unmöglich. Aber David schmeckte Gottes Freundlichkeit ganz einfach in seinem alltäglichen Leben, als er in eine bestimmte Notsituation geraten war. Und er lebt Gottes Nähe, indem er Hilfe und Bewahrung erlebt durch Gott. Wie können wir nun als Christen Gottes Güte, das ist ja die Freundlichkeit, schmecken? Was waren die Rahmenbedingungen, die Umstände, die dazu führten, dass David wirklich Gott erfahren hat, erlebt hat, geschmeckt hatte? Was für eine Haltung hatte David, um das zu erleben, was er damals erlebt hatte? Und das erste Entscheidende, was wir sehen in diesem Psalm, den wir gelesen haben, wenn wir den ganzen Psalm durchlesen, das werden wir jetzt nicht tun, ich habe nur einige, die ersten 7 gelesen gehabt, aber schon in den ersten 7 Versen an diesem Psalm sehen wir, dass David eine persönliche Beziehung mit Gott pflegte. Und das ist das Entscheidende und das Erste, um Gott schmecken zu können, um Gott erleben zu können. Lebe eine Beziehung mit dem Vater im Himmel. Wichtig ist bei dieser Beziehung, und das müssen wir uns grundsätzlich merken, das lesen wir nicht nur in diesem Psalm, sondern auch in allen anderen Bibelstellen, in der ganzen Bibel, wir können nichts tun, um Gottes Zuneigung, seine Liebe und seine Annahme zu verdienen. Wir können seine Aufmerksamkeit nicht durch anständiges Leben oder durch irgendeine besondere Leistung in unserem Leben auf uns ziehen. Gottes Zuwendungen ist keine Belohnung für irgendetwas, was wir tun können in unserem Leben, sondern es ist immer ein Geschenk, das wir einfach nur annehmen müssen. Gottes Nähe ist kein Verdienst. Haben wir uns nicht irgendwie aneignen können durch irgendeine Leistung, sondern Gottes Nähe ist einfach ein Geschenk. Wir können nichts dafür tun. Ich glaube, das ist entscheidend wichtig, wenn wir Gott schmecken und erleben wollen, dass wir diese Grundhaltung haben, die auch David hatte. Er rechnete damit, dass Gott da ist. Er musste nichts dafür tun, um Gottes Nähe irgendwie herbeizuzaubern oder irgendwie mystisch zu bewirken, dass er da ist, sondern Gott war da. Wir merken das oft in unserem alltäglichen Erleben. Viele Beziehungen, die wir pflegen, sind davon geprägt, dass der eine die Nähe des anderen irgendwie einfordert. Weißt du, manchmal geschieht das bei der Ehe, ne? Dann ist die Frau nicht so zufrieden, wenn man nicht so oft da ist und vielleicht auch andersrum oder so. Wir fordern von unseren Mitmenschen die Nähe ein. Vielleicht ist das nicht bei allen so, aber bei vielen. Manchmal ist das offensichtlich, man sagt es, es ist zu wenig mit mir zusammen oder so. Manchmal ist das unterschwellig. Und dann wird das deutlich gemacht durch irgendeine Distanz, durch irgendeine Art und Weise, wie ich mich verhalte, um doch dann die Nähe des anderen irgendwie mehr zu bekommen oder die Zuwendung des anderen irgendwie mehr zu bekommen. Man wird manchmal sehr auffällig in seinem Verhalten, um die Zuwendung des anderen zu bekommen, die Nähe des anderen. Einige machen Vorwürfe, einige machen Unterstellungen oder einige verfallen bestimmte Süchte, um die Aufmerksamkeit der anderen zu bekommen oder haben ein extravagantes Äußeres, um irgendwie aufzufallen, um die Nähe der anderen Menschen zu bekommen. Und dahinter steckt oft, in den meisten Fällen, die Angst, eine Bedeutung in den Augen des anderen zu verlieren. Wertlos zu erscheinen in den Augen des anderen. Und die Angst, das ist immer ein zerstörerisches Gefühl. Und was sagt David in seiner Situation zu dieser Angst? In Vers 5. Und gerade deswegen sagt David das, was wir in Vers 5 lesen. Ich suchte Jahwe und er hat mich erhört. Hat mich von meinen Ängsten befreit. David sucht Gott. Ihm ist die Nähe Gottes bewusst. Er weiß, dass Gott da ist. Geht in diese Nähe Gottes. Und das befreit ihn von allen möglichen Ängsten in seinem Leben. Und Ängsten, und konkret in diesem Fall Ängste, dass er festgenommen wird von diesem König. Das ist ein guter Tipp vielleicht für die Ehe, ne? Ängste und Distanz, Nähe und Distanz. Lass deinen Partner nicht in die Verlegenheit kommen, dass er deine Nähe einfordern muss. Wir merken, dass diese Beziehung, die wir zu Gott leben können, das kann man auch anwenden auf unser zwischenmenschliches Leben. Die Nähe Gottes ist einfach da als Geschenk. Wir dürfen uns das bewusst sein. Er ist da. Das Gleiche brauchen wir auch für unser Miteinander. Wenn wir mit Menschen zusammenleben, dass wir ihnen die Nähe schenken, für sie da sind, damit sie das nie in ihrem Leben einfordern müssen. Und aus diesem Bewusstsein, aus diesem Bewusstsein, dass Gott da ist, dass Gottes Nähe bei ihm ist, bei David, aus diesem Bewusstsein entwickelt sich bei ihm eine bestimmte Haltung, die er dann gelebt hat. Und diese Haltung sehen wir auch in diesen Versen, die wir schon gelesen haben. Und ich lese das nochmal. Jahwe, ich will dich preisen. Allezeit, immer sei sein Lob in meinem Mund. Aus tiefster Seele lobe ich Jahwe. Die Mutlosen hören es und freuen sich. Erhebt Jahwe mit mir. Lasst uns gemeinsam ihn ehren. Ich suche Jahwe und er hat mich erhört. Oder Vers 7, der Hilflose rief und Jahwe hörte und hat ihn gerettet aus seiner Not. Wer Jahwe fürchtet und ehrt, den umgibt sein schützender Engel und befreit ihn. Was lesen wir für eine Haltung, für eine Art und Weise, wie David dann mit Gott umgegangen ist? Er preist Gott und fordert andere dazu auf, Gott zu loben und zu preisen. Er sucht Gott und Gott hört ihn. Der Hilflose rief, heißt es da, und Gott hörte. Er beugte sich und Gott hörte auf ihn. Gott suchen, anbeten, zu ihm rufen, sich vor ihm beugen, sind Ausdruck und Merkmale einer tiefen und engen Beziehung mit diesem allmächtigen Gott. Gottes Nähe, seine Hilfe, sein Ohr, das er uns zuwendet, sind eben ein Geschenk der Beziehung. Und das dürfen wir in unserem Leben so einfach mitnehmen. Vielleicht klingt das so ganz normal, selbstverständlich. Aber wenn du dein Leben anschaust, dann denke ich, dass wir das feststellen können, dass das nicht so ist. Dass wir oft versuchen, eben die Nähe Gottes irgendwie durch irgendwelche Leistung zu bekommen. Nein, Gott ist einfach da. Und wir dürfen die Beziehung mit ihm pflegen, weil er in unserer Nähe ist. Und deswegen heißt es auch im Vers 19, nah ist Jahwe den gebrochenen Herzen. Bedrückte Seelen hilft er auf. Wenn wir merken, dass wir eben ihn brauchen, dass wir aus eigener Kraft nicht schaffen können, gebrochene Herzen sind, verletzt sind in unseren Gefühlen, wenn wir merken, dass wir Gott so nicht erleben, wie er eigentlich uns zur Verfügung steht, dann ist Gott ganz besonders dir nahe. Wir müssen Gottes Nähe und Aufmerksamkeit nicht irgendwie ergattern, so wie wir es manchmal tun mit Menschen, die besonderen Einfluss in dieser Welt haben. Und wenn wir meinen, dass wir eine besondere Beziehung, Vitamin B, zu diesen Menschen aufbauen und pflegen können, dann haben wir oft den Eindruck, dann können wir irgendwelche Vorteile für uns benutzen. So müssen wir mit Gott nicht umgehen. Wir haben die einflussreichste Person an unserer Seite. Gott selber ist da. Und für uns heißt es, nimm diese Nähe Gottes für dich an. Pflege diese Beziehung mit diesem himmlischen Vater. Und das heißt dann, Gott schmecken in meinem Leben. Und zwar in dem Sinne, dass wir die Nähe Gottes uns vergegenwärtigen und dann leben. Es ist wie mit kleinen Kindern, vielleicht auch mal mit größeren Kindern, ne? Da fällt das Kind hin, stößt sich, hat Schmerzen. Was machen wir als Eltern? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da andere Ideen, aber wir haben das immer so gemacht, wir haben sie erstmal in den Arm genommen. Die Nähe gezeigt, Berührungen gegeben und das Kind war oft getröstet. Und so ist es auch mit unserem himmlischen Vater. Wir als Menschen sind nicht in der Lage, ein Leben zu führen, das ideal ist. Wir entsprechen immer wieder nicht den Vorstellungen Gottes. Wir schaffen es einfach nicht. Aber wir dürfen uns auch in diesen Situationen, wenn wir uns so weit weg fühlen von Gott, wir dürfen in diesen Situationen Gottes Nähe spüren. Ihn schmecken mit seiner Freundlichkeit und ihn erleben. Gott ist uns so nah, wie wir es selber zulassen in unserem Leben. Und in diesem Vers heißt es ja auch, schmeckt und seht. Also wir sollen auf der einen Seite schmecken, wahrnehmen, dass Gott da ist mit seiner Güte, mit seiner Treue und wir dürfen Gott sehen. Schmecken, das ist ein Ausdruck für etwas, wo die Berührung ganz nah dran ist. Wir müssen, wenn wir jetzt im alltäglichen Leben etwas schmecken, müssen wir das in den Mund nehmen. Das ist ganz eng, die Verbindung. Deswegen spricht das auch von einer Beziehung. Sehen können wir auch über eine längere Distanz. Und das ist der zweite Teil, den wir hier sehen bei David, dass er Gottes Freundlichkeit und Gottes Güte sieht, auch aus einer Distanz heraus. Und im Neuen Testament ist es dann so, wie Johannes, der Apostel Johannes, das beschreibt in dem ersten Johannesbrief, und ich möchte diese vier Verse lesen, wo er etwas sieht und das beschreibt. Ja, 1. Johannes 1, 1 bis 4. Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen ist. Johannes beschreibt in diesen Versen eben Jesus Christus, der auf diese Welt gekommen ist. Und er als Apostel beobachtete Jesus, er sah ihn. Und im Evangelium, in Johannes 1, Vers 14, beschreibt er das so: Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und der einzigartige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Was hat Jesus gesehen? Nicht irgendeine Person, sondern er sieht die Herrlichkeit. Wir lesen das so oft in der Bibel, die Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit ist ein Ausdruck für eben dieses unvergängliche Leben, was Christus gebracht hat in diese Welt und was wir durch Christus eben neu sehen können. Die Menschwerdung Jesu ist diese Herrlichkeit, die Johannes damals gesehen hatte. Wenn du die Herrlichkeit Gottes in konzentriertester Form sehen willst, dann sieh dir Jesus an in den Evangelien. Oder blick aufs Kreuz, das, was Christus für uns getan hat. Hier bekommt unser Augen tatsächlich Tiefenschärfe. Das bestimmt unser Herz und stimmt uns freudig. Da gehen unsere Geschmacksknospen dann im Mund wieder auf, wenn wir diese Herrlichkeit Gottes sehen durch Jesus Christus, als er auf diese Welt gekommen ist. Im Alten Testament gab es immer wieder Propheten, die von Gott eine Botschaft bekommen haben, die sie an andere, an die Israeliten meistens weitergeben sollten. Und nicht einmal war das so passiert, dass die Propheten die Herrlichkeit Gottes in einer Gotteserscheinung gesehen haben. Jesaja, Jeremia, Hesekiel und viele andere. Und jedes Mal, oder fast jedes Mal, wenn sie diese Herrlichkeit in einer Erscheinung nur, das war ja nicht Wirklichkeit, sondern es war eine Erscheinung, wenn sie diese Herrlichkeit in dieser Erscheinung gesehen haben, war ihre Reaktion diese, dass sie gemerkt haben, ich bin es nicht wert, das alles zu sehen. Ich bin es nicht wert, in der Gegenwart dieser Herrlichkeit zu sein, weil sie sich so unvollkommen und sündig gefühlt haben. Diese Herrlichkeit bewirkt eben beides. Auf der einen Seite merken wir, wenn wir diese Herrlichkeit Gottes erkennen, dass wir Distanz brauchen, dass wir uns nicht in diese Nähe dieser Herrlichkeit begeben können, weil wir sündige Menschen sind. Und gleichzeitig bewirkt diese Herrlichkeit, die dann auf diese Welt gekommen ist, so wie Johannes sie beschreibt, dass diese Herrlichkeit uns wieder in die Nähe Gottes bringt. Denn Christus starb für unsere Sünden, für das, was uns trennte, für das, was Distanz herbeigebracht hatte zu Gott. Er starb für diese Sünde und schafft wieder eine Nähe zu diesem allmächtigen Gott. So sah Johannes diese Herrlichkeit, sah seine Unvollkommenheit, sah aber auch die Erlösung in Christus. Und das verband ihn wieder mit dieser Nähe Gottes. Und diese Nähe Gottes dürfen wir als Christen, die wir das erlebt haben, leben, schmecken, sehen in unserem Alltag. Die Wahrheit, so wie Johannes das beschreibt, diese Herrlichkeit hat Wahrheit und Gnade gebracht. Die Wahrheit über unsere Unzulänglichkeit geht nie auf Kosten der Gnade. Und Gnade geht nie auf Kosten der Wahrheit. Wir Menschen schaffen es nicht, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Entweder Wahrheit oder mehr Wahrheit oder Gnade, ne, in unserem alltäglichen Umgang mit Menschen. Aber Christus hat diese Spannung, diesen Spagat zwischen Wahrheit und Gnade zusammengebracht und hat uns Nähe gegeben, weil er gnädig zu uns gewesen ist. Das geht mir manchmal nicht in den Kopf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das zu begreifen, was Christus für uns getan hat. Und das zu sehen und zu schmecken, was er für mich getan hat. Und Petrus beschreibt das in dem Brief, im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 2 und 3, und sagt, verlangt stattdessen wie Neugeborene nach dieser reinen Muttermilch, dem unverfälschten Gotteswort. Ihr braucht das, um hineinzuwachsen, und das ist jetzt wichtig, hineinzuwachsen in das ewige Heil. Und dann Vers 3, geschmeckt habt ihr ja schon, wie gütig der Herr ist. Und damit zitiert er wieder diesen Vers, den David in den Psalmen gesagt hatte. Durch den Glauben an Jesus Christus haben wir diese Herrlichkeit, die Christus auf diese Welt gebracht hat, die Erlösung, geschmeckt. Indem wir nun sein Wort immer mehr studieren, immer mehr begreifen, diese reine Muttermilch, wie Petrus das beschreibt, wenn wir uns mit diesem Wort immer mehr beschäftigen, wird dieses Heil in Christus für uns in unseren Augen immer mehr deutlicher. Und wir preisen, können Gott dafür preisen und loben, was er für uns getan hat. Dann wird die Errettung nicht nur eine theoretische Tatsache, die ich irgendwann mal verstanden habe, sondern dann wird die Errettung Jesu Christi etwas ganz Persönliches für mich. Ich kann es schmecken und sehen. Es ist eine Herrlichkeit, die ich persönlich empfangen habe. Und aus dieser Herrlichkeit kann ich dann ein Leben führen, eine Beziehung führen, eine enge Beziehung führen, eine Nähe Gottes spüren, das mich durchträgt durch alle Lebenssituationen, in die ich eh mal geraten werde. Ich möchte, dass wir aus diesen Versen, die wir heute gelesen haben, einfach diese drei Dinge mitnehmen. Kannst du das einfach für dich so annehmen? Gott ist dir nah. Er ist da in deinem Leben. Er ist gerade jetzt da. Der Allmächtige, der große Gott umgibt dich in allen deinen Lebenssituationen. Egal wie du dich fühlst, egal was du erlebst, egal wie du dich ungerecht behandelt fühlst in deinem Leben, egal ob du das Leben positiv empfindest oder negativ empfindest, einfach Gott ist da. Und du darfst diese Beziehung, diese Nähe zu diesem allmächtigen Gott führen. Du kannst deine Nähe nicht erkaufen. Du kannst nicht irgendwie gut sein und dann irgendwie Gottes Nähe bekommen. Nein, sie ist ein Geschenk. Ich hoffe, dass wir das wahrnehmen können, wie anders das ist, als wir manchmal uns das vorstellen. Wie anders das ist, als wir uns manchmal zwischenmenschlich verhalten. Wir brauchen Gott nichts zu beweisen, damit er uns nah ist, sondern er ist da, wenn wir seine Kinder sind. Und du kannst in deinem Alltag dann diese Güte und Freundlichkeit Gottes schmecken. Das ist das eine. Nimm das mit, leb das in deinem Alltag. Und das zweite, wenn du aber die Herrlichkeit Gottes siehst, Jesus Christus siehst und wie rein und heilig er ist und wahrnimmst, dass du dem einfach nicht entsprichst. Das führt dich zu einer Distanz zu diesem Gott, weil du so sündig bist. Dann sehe auch die andere Seite, die diese Herrlichkeit in unser Leben gebracht hat. Dieser Jesus ist am Kreuz gestorben und hat diese Distanz überbrückt. Er hat diese Sünde weggenommen. Und dadurch, dass diese Errettung geschehen ist und dass du die persönlich für dich in Anspruch genommen hast, darfst du nun in dieser Nähe Gottes leben, verweilen, sich ausruhen, sich entspannen in dieser Nähe Gottes, in diesem Bewusstsein, in dieser Haltung, Gott ist da, Gott ist für mich da. Und das Dritte, wenn wir das erleben, die Nähe Gottes, unsere Sünde bewusst werden, das im Glauben annehmen, dass Christus das für uns gestorben ist, dann dürfen wir in einem Leben leben, wo wir ständig Gottes Eigenschaften bestaunen können. Sein Sterben am Kreuz, seine Auferstehung und all das, was er tut in unserem Leben, dürfen wir immer wieder bestaunen und Gott ehren und anbeten. Das macht eine gute Beziehung aus, wenn wir Gott für das danken und anbeten, was er für mich getan hat in meinem Leben. Und das gibt uns auch ein Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit in der Nähe von Gott. Wir brauchen dann in unserem Leben nichts tun, um noch irgendwie Sicherheit und Geborgenheit zu bekommen. Weder von anderen Menschen, noch von Politikern oder sonst noch was. Sondern diese Nähe und Geborgenheit und Sicherheit haben wir dann einfach in Christus. Und das heißt schmecken und sehen, dass der Herr freundlich ist in deinem Leben. Wenn du diese Geborgenheit und Sicherheit durch Jesus Christus in deinem Leben einfach erfahren kannst. Gott segne uns dabei. Amen.